Ich lese uns heute aus dem zweiten Kapitel des ersten Briefes die Verse 21 bis 25, dienen in den Spuren Jesu. Und da geht es ja auch darum, dass der Glaube an Jesus Christus fest bleibt. Er kann ja sehr ins Wanken kommen, manche können sogar irre werden an dem Glauben, dadurch, dass sie vieles um sich herum sehen, was nicht gut ist. Dadurch, dass sie sich belastet fühlen und fragen, wo ist denn eigentlich Gott? Wenn das alles so geschieht, was ungut ist, wenn die Menschen tun, was sie wollen. Und das geht ja nicht nur uns heute so, sondern das ging zu allen Zeiten den Gläubigen. Und darum dieser Petrusbrief, der dort ermahnt, festzuhalten an der Gnade Jesu, nicht nur in freudigen Tagen, sondern besonders in Zeiten des Leidens. Ich lese uns diese Verse. Denn dazu seid ihr berufen, da auch Christus gelitten hat für euch und euch ein Vorbild hinterlassen, dass ihr sollt nachfolgen seinen Fußstapfen. Er, der keine Sünde getan hat und in dessen Mund sich kein Betrug fand, der nicht wieder schmähte, als er geschmäht wurde, nicht drohte, als er litt. Er stellte es aber dem anheim, der gerecht richtet, der unsere Sünde selbst hinaufgetragen hat an seinem Leibe auf das Holz, damit wir, der Sünde abgestorben, der Gerechtigkeit leben. Durch seine Wunden seid ihr heil geworden, denn ihr wart wie die irrenden Schafe. Aber ihr seid nun bekehrt zu dem Hirten und Bischof eurer Seelen. Der Vers zuvor, den wir schon betrachtet haben, lautete ja, denn was ist das für ein Ruhm, wenn ihr um schlechter Taten willen geschlagen werdet und es geduldig ertragt? Aber wenn ihr um guter Taten willen leidet und es ertragt, das ist Gnade bei Gott. Und dann kommt der Abschnitt, dazu seid ihr berufen, es zu ertragen. Vielleicht vorab ein Zeugnis. Ich hatte ein Telefonat, soll ganz herzlich grüßen von einem Bruder vom Bodensee aus Friedrichshafen, dem Bernhard Bolanz, der auch zum Gideonbund gehört, aber in dessen Gemeinde wir des Öfteren dienen durften, aus der auch, manche kennen ihn vielleicht noch, der Rudi Ahlisch kam, der mit seiner Frau Carola dann in den Norden Deutschlands zog. Er studierte hier Medizin, er ist Apotheker. Und zu der Zeit vor über 20 Jahren geschah Furchtbares in dieser Gemeinde. Der Bruder Bolanz war ein sehr missionarisch geprägter Mensch. Das ist er eigentlich heute noch. Denn am Telefon sagte er mir, woran er alles denkt und wofür er betet und was ihm eine Last ist. Aber er erlebte Folgendes, er war sehr missionarisch, hat sich um Kinder, Jugendliche gekümmert und stand in einer Gemeinde, die irgendwie sein aktives Leben mit dem Herrn nicht so nachvollziehen konnte. Er eröffnete ja auch einen Buchladen und hat bis zum heutigen Tag einen Verlag, wo Kalender, Karten hergestellt werden und dergleichen. Und diese Gemeinde spaltete sich in Friedrichshafen. Das hat er mir heute nicht, die Spaltung habe ich ja miterlebt, aber hat mir das heute nochmal betonend gesagt. Und nach 20 Jahren sind die beiden Gemeinden wieder zusammengekommen. Sagt er, jetzt sind wir wieder eins. Und dann versuchte ich ihn zu erinnern an das, warum das so gewesen ist. Ach, sagt er, erinnere mich nicht, will ich gar nicht mehr wissen. Wichtig ist, dass sie wieder eins geworden sind. Er hat furchtbar gelitten darunter. Wie oft ich ihn gesprochen habe, und er sagt, ja, was kann ich denn einfach nur tun? Er versuchte, mit den Geschwistern zu reden, aber sie ließen nicht mit sich reden. Sie meinten einfach, dass seine missionarischen Aktivitäten und die Art, die er dort hat, nicht recht seien. Heute sind sie wieder zusammen. Und er rief an, weil er uns ja in der Vereinssatzung als Gemeinschaft Ruhlimner Straße, er sagt, ich kenne sonst keine Gemeinschaft, mit der ich verbunden bin, und das Erbe, falls die Gemeinschaft mal aufgelöst wird, hinterlassen wollte. Allerdings sagt er, wir unterstützen ja viele Missionare, da wären es dann nur die Stühle. Und dann konnte ich ihn beruhigen, das muss jetzt nicht sein, wir haben auch selber neue Stühle gekauft. Und er wollte es nur mitteilen. Aber bei dieser Gelegenheit, diese Freude, Leiden ist oft da, sehr, sehr lang, sehr schwer. Und ich wusste, er hat viel gelitten, nicht nur unter dieser Trennung, sondern unter dem Alleingelassenwerden der Arbeit, der missionarischen Arbeit, die er dort hatte. Und er wusste nicht, ob sie eingeht, ob sie weitergeht. Und nun durfte er aufgrund der Leiden auch die Freuden erleben, so dass diese Brüder und Schwestern wieder sich versammeln in einem Raum. Und er sagt, das Wunderbare ist dabei, durch die Einheit, die sie jetzt in Jesus allein fördern, kommen plötzlich Leute, die sie vorher nicht gekannt haben, zu ihnen in die Versammlung. Sag ich, siehst du, das ist das. Wo Jesu Geist allein wirkt, da sind wir vertrauenswürdig, auch andere Menschen zu betreuen. War ein wunderbares Gespräch. Aber es passt auch hier in den Text hinein. Wenn ihr um guter Taten willen leidet und es ertragt, das ist Gnade bei Gott, denn dazu seid ihr berufen, auch zu leiden, um Christi willen. Denn wir sollen in seinen Fußspuren ihm nachfolgen. Das bedeutet, Jesus hat das Gepräge des Weges zuvor gegeben. Wir brauchen und sollen keine neuen Fußspuren prägen, sondern in die vorhandenen eintreten. Das, was Jesus geprägt hat, da sollen wir hineinkommen, damit nicht Abwege begangen werden. Gott hat uns in Jesus Christus nicht nur erlöst für das Leben in der Ewigkeit, was ja viel ist und wo wir schon getröstet sind, sondern er hat uns auch erlöst dazu, dass wir hier in der Zeit auf der Erde schon mit ihm arbeiten und leben dürfen. Er hat uns befreit zu einer Arbeit in seinem Reiche, will Petrus auch hier der bedrängten und verfolgten Gemeinde mitteilen. Ihr müsst nicht nur auf die Ewigkeit warten, die euch bereitet ist, sondern jetzt, heute, hier, seid ihr im Dienste des Herrn. Und im Dienste des Herrn heißt, in seinen Fußspuren, auch in den Anfechtungen, die er hatte und leiden. Da seid ihr mit hineingenommen. Wundert euch also nicht, will auch der Apostel hier den Gläubigen sagen. Wir sind also berufen, dem Herrn nachzufolgen. In dem Johannes 10 Kapitel sagte ja Jesus das schon vorab. Was sagte er von denen, die ihm folgen wollen? Meine Schafe hören meine Stimme. Und aufgrund dessen folgen sie mir. Das ist das, was Petrus hier sagt. Nachfolgen in seinen Fußstapfen, seine Stimme hören und in seinen Spuren gehen. Das heißt aktives Leben mit Gott. Es gibt ja viele Stimmen, das wissen wir. Wir hören vieles im Alltag, sei es über die Medien oder sei es in mitmenschlichen Beziehungen, sei es auch in Meinungsäußerungen, auch selbst unter Gläubigen, Meinungsäußerungen. Wir hören so vieles. Aber der Herr sagt, ihr sollt meine Stimme hören. Die ist entscheidend. Und wenn ihr meine Stimme hört, seid ihr meine Schafe und folgt genau meinen Fußstapfen, nicht eigenen Wegen. Er hat uns hinterlassen seine Spuren, damit wir darin wandeln. Schon bei der Auferstehung Jesu wurde den Jüngern mitgeteilt, was der Herr ihnen zuvor schon gesagt hat, dass er durch die Auferstehung und nach der Auferstehung den Jüngern vorangehen wird nach Galiläa. Er wird den Weg bereiten und sie sollen auch dorthin kommen. Ich gehe voran. Merken wir, wenn wir das Wort lesen, worauf es ankommt, es kommt gar nicht darauf an, wo ich meine, was Gutes tun zu wollen, sondern wo ist Jesus vorangegangen? Wo sind seine Fußstapfen? In die will und soll ich treten. Ich werde vor euch hingehen nach Galiläa. Matthäus 26, 32. Und das schließt ja die Gesinnung Jesu ein. Der Weg Jesu ist zugleich mit der Gesinnung Jesu gepaart. Das ist die Gesinnung des himmlischen Vaters, nicht die Gesinnung unseres Menschseins. Was war die Gesinnung Jesu, die auf seinem Wege zu finden ist? Er sagt in Johannes 8 zum Beispiel: Ich tue alle Zeit, was dem himmlischen Vater gefällt. Das ist seine Gesinnung. Davon sind seine Fußspuren geprägt. Denn er geht ja nur dahin, wo der Vater gesagt hat, dass er hingehen soll. Er ist ja nirgendwo anders hingegangen, als dahin, wo der Vater sagt, das musst du tun. Und wenn wir in Johannes 5 noch dazu die Worte des Herrn lesen, dann verspüren wir etwas von seiner Gesinnung in seinen Fußstapfen, in dem bereiteten Weg. Vers 19 und 20: Ich sage euch, der Sohn kann nichts von sich aus tun, sondern nur, was er den Vater tun sieht. Denn was dieser tut, das tut gleicherweise auch der Sohn. Denn der Vater hat den Sohn lieb und zeigt ihm alles. Hier verstehen wir wieder Johannes 10. Meine Schafe hören meine Stimme und sie folgen mir. Denn die Schafe, die erkennen den Weg, den der Hirte vorgezeichnet hat. Er zeigt ihm alles, was er tut, und wird ihm noch größere Werke zeigen, so dass ihr euch verwundern werdet. Ich tue alles Zeit, was ihm wohlgefällig ist. Die Gesinnung Jesu war also Gehorsam gegen den Vater, vorgezeichneten Weg zu gehen, keinen anderen. Und auf diesem vorgezeichneten Weg war schon der Segen für die Menschheit bezeichnet. Gesinnung Jesu heißt, auf dass sie alle zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Mit anderen Worten, wir können sagen, im Blick auf den Herrn Jesus, wenn er nicht diesen Weg, den der Vater ihm vorgezeichnet hätte, gegangen wäre, würde er nicht auf dem Weg sein, wo die Erkenntnis der Wahrheit für alle Menschen möglich ist. Wenn wir als seine Gemeinde nicht in seinen Fußstapfen wandeln, bewegen wir uns nicht auf dem Weg, wo die Erkenntnis der Wahrheit über das Leben mit Gott freigesetzt wird. Wir machen irgendetwas, aber nur nicht das. Und das meint Petrus: Ihr müsst auf diesem Weg bleiben. Denn das ist Gnade bei Gott. Ihr seid dazu berufen. Und auf dem Wege werden natürlich auch Leiden sein. Aber wie Christus gelitten hat, so und überwunden hat, werdet ihr auch überwinden. Wir dürfen also in diesem Gesinnungszustand wachsen, das heißt in der Heiligung zunehmen, in der Erkenntnis der Wege des Herrn. Und das bewirkt ja in uns, dass wir zunehmend den Blick von uns und unseren Möglichkeiten wegwenden und hinwenden zu dem Hirten. Meine Schafe hören meine Stimme und folgen mir. Wo gehst du hin, Herr? Da wollen auch wir hingehen. Das ist also die zunehmende Konsequenz im Leben der Kinder Gottes, dass sie von ihren Möglichkeiten und ihrer Gesinnung wegschauen, hin zu der Gesinnung Jesu, um zu fragen, was ihm gefällt. Hier verstehen wir auch parallel, was Paulus, und es ist immer wieder derselbe Geist, in Römer 12, Vers 2 geschrieben hat. Er sagte, verändert euch durch Erneuerung eures Sinnes. Diese Veränderung bedeutet, denkt nicht mehr, wie ihr zuvor gedacht habt, dass ihr Gott gefallen könnt, sondern Veränderung eurer Gesinnung im Sinne der Gesinnung Jesu. Lasst diese Veränderung zu. Was er will, will auch ich. Wo er ist, will ich sein. Seine geprägten Fußspuren will ich nutzen, um darin auch zu leben. Verändert euch durch Erneuerung eures Sinnes. Das kommt auch mit dem Wort in Hebräer 12 zum Beispiel überein, wo es in Vers 2 steht, lasst uns aufsehen auf Jesu. Und dann kommen diese wunderbaren Worte hinzu, er ist der Anfänger und der Vollender. Wenn ich im Anfang des Glaubens stehen darf und will aber auch eine gute Durchführung des Glaubenslebens haben bis zum Ende, muss der Blick auf ihn gerichtet bleiben. Sonst fallen wir zurück, so wie Petrus das ja auch hier mahnend der Gemeinde in der Diaspora sagt, zurück in die eigenen Werke. Er schrieb ja sonderlich an gläubig gewordene Juden. Und wenn man plötzlich keinen Sieg mehr hat, was macht man? Ja, man macht das, was man vorher gemacht hat und was irgendwie auch religiös war und gut erschien. Sie opferten Tieropfer, sie nahmen wieder gewisse äußere religiöse Formen an. An die Galater musste Paulus schreiben, ihr beachtet wieder die Feiertage, die Sabbate, die Neumonde und vieles andere mehr. Man fällt wieder zurück, wenn man nicht den Weg mit Jesus kontinuierlich sucht und sieht, dann sucht man seinen eigenen religiösen Weg, aber leidet darin, weil er niemals froh machen kann, weil er nicht nach vorne führt, weil er eigentlich auf der Stelle tritt. Der Sinn Christi für das Leben in dieser Welt ist ganz anders als der Sinn der Menschen, uns. Unser Sinn, der menschliche Sinn. Der Sinn Christi ist nämlich die Segnung des Nächsten und die Erhaltung des Nächsten. Anders ist der Sinn des Menschen. Der Sinn des Menschen ist zunächst die Selbsterhaltung und vielleicht sogar die Selbstbehauptung. Aber Christi Sinn ist anders. Er will segnen und er will den Nächsten erhalten. Er hält immer Ausschau nach jedem von uns, was er uns Gutes tun kann. Das ist die Gesinnung, die wir auch dann, wenn wir in seinen Fußstapfen laufen, dem Nächsten gegenüber haben dürfen. Was kann ich ihm Gutes tun? Was kann ich ihm Gutes sagen? Ein Beispiel dafür, was nicht jetzt urteilend sein soll, sondern nur feststellend, finden wir in 1. Könige 17. Wir kennen dies von der Witwe zu Zarpat, zu der Elia gesandt worden ist, in der Trockenheit, die Gott angekündigt hat und kommen ließ. Und dann traf er diese Witwe, die sehr arm war, die hatte gar nichts mehr zu essen, wenig zu essen. Er traf sie und sie war gerade dabei und las ein wenig Holz noch auf. Und Elia sprach zu ihr, hole mir ein wenig Wasser in 1. Könige 17, Vers 10, im Gefäß, das ich trinke. Und als sie hinging zu holen, rief er ihr noch hinterher: Bring mir auch einen Bissen Brot mit. Sie sprach: So wahr der Herr, dein Gott lebt, ich habe nichts Gebackenes, nur eine Handvoll Mehl im Topf und ein wenig Öl im Krug, und siehe, ich habe ein Scheit Holz oder zwei aufgelesen und gehe heim, und ich will mir und meinem Sohn zurichten, dass wir essen und sterben. Das ist also der natürliche Mensch, die Gesinnung: Ich werde das Letzte verbrauchen. Elia sprach: Fürchte dich doch nicht. Gehe hin und mach's, wie du gesagt hast, doch mache zuerst mir. Also mit anderen Worten, nimm jetzt die Glaubensgesinnung an und denke zuerst an mich, an den Nächsten, dass ich erhalten bleibe, und dann wirst du auch erhalten bleiben. Mache zuerst mir etwas Gebackenes davon und bringe mir es heraus, dir aber und deinem Sohn sollst du danach auch backen. Denn so spricht der Herr, der Gott Israels: Das Mehl im Topf soll nicht verzehrt werden und dem Ölkrug soll nichts mangeln, bis auf den Tag, an dem der Herr regnen lassen wird auf Erden. Also hier haben wir ein Beispiel, dass der natürliche Mensch seine Gesinnung an sich denkt, an die Selbsterhaltung. Aber in den Fußstapfen Jesu geht es um die Erhaltung des Nächsten. Geht es um die Segnung des Nächsten. Segne den Nächsten, du wirst auch gesegnet. In den Fußspuren Jesu. Und vieles andere mehr. Ich denke jetzt zum Beispiel an 2. Mose 23. Da wird ja auch etwas Ungeheuerliches gesagt. Im Blick auf die Versorgung des Nächsten. Und zwar sogar des Feindes. Das lesen wir ja auch im Neuen Testament in Römer 12, Vers 20. Vers 4 und 5, wenn du dem Rind oder Esel deines Feindes begegnest, deines Feindes, die sich verirrt haben, so sollst du sie ihm wieder zuführen. Gesinnung Gottes, dem Nächsten Gutes zu tun. Und zwar nicht nur dem, der mir gefällt, sondern auch dem, der mir eigentlich nicht gefällt. Wenn du den Esel deines Widersachers unter seiner Last liegen siehst, so lass ihn ja nicht im Stich, sondern hilf mit ihm zusammen dem Tiere auf. Gesinnung Jesu, Gesinnung des Herrn. Und in Römer 12, Vers 20 steht ja auch: Wenn du siehst, dass dein Feind Durst hat und Hunger hat, tränke und speise ihn, dann wirst du feurige Kohlen auf sein Haupt sammeln. Mit anderen Worten, so segne ich die Menschen, spricht Gott. Und das sind die Fußstapfen, die ich vorgeprägt habe, in denen ihr folgen sollt. Es bedeutet Leiden, ausgerechnet dem Feind Gutes zu tun. Das ist nicht Freude, das hat der natürliche Mensch, das haben wir gar nicht in uns. Wir verschließen uns dem Feind gegenüber. Dem wollen wir weder begegnen noch Gutes tun. Auch nicht freundlich mit ihm reden. Denn der hat uns ja so furchtbar belastet. Der hat uns ja Böses getan. Dem soll ich nur noch was Gutes tun? Verstehen wir? Die Gesinnung Jesu ist eine andere als die Gesinnung des Menschen. Nachfolgen in seinen Fußspuren. Der Heilige Geist bestätigt unsere Gotteskindschaft und verändert uns in das Wesen Jesu. Und darum diese klaren Worte, die Paulus auch in Römer 8 sagt: Wer diesen Geist nicht hat, der gehört Jesus gar nicht. Der folgt überhaupt gar nicht in seinen Fußspuren. Wer Christi Geist nicht hat, gehört ihm nicht an. Dazu seid ihr also berufen, dass ihr um guter Taten willen leidet und das Unrecht ertragt, Das ist Gnade bei Gott. Obwohl Jesus Christus ja keine Sünde hatte oder getan hat, sondern nur Gutes tat, war er so wie einer, der am schlimmsten behandelt worden ist und verachtet worden ist von den Menschen. Es steht in Jesaja 53, er war der Allerverachtetste und Unwerteste. Er hat nur Gutes getan. Wenn wir das jetzt versuchen zusammenzubringen, folgt in seinen Fußspuren nach, dann werden unsere Leiden, die wir darin leiden, sehr klein. Ihr seid dazu berufen, auf demselben Wege zu gehen. Denn durch dieses Zeugnis des Leiden um guter Taten willen wird auch die Gnade Gottes offenbar. Und die Menschen sehen, dass da was Neues ist, was Besonderes ist. Sie können Dinge ertragen, die wir gar nicht ertragen können. Sie können Böses mit Gutem vergelten, was wir gar nicht können. Da muss eine andere Kraft vorhanden sein. Wir als Kinder Gottes sind dazu berufen, solches Leben zu bejahen und auch anzunehmen und auch zu leben. Also, der Herr will uns sagen, dass wir auch zum Leben in der Gerechtigkeit und guten Werken berufen sind, aber zugleich die dabei entstehenden Leiden in dieser Welt annehmen sollen und uns nicht darüber verwundern sollen. Denn die Menschen, die Jesus noch nicht haben, können nicht passiv solch einem veränderten Leben gegenüber bleiben. Sie müssen es entweder bekämpfen oder sich ihm anschließen. So war es bei Jesus. Wir würden gesagt haben, jetzt, wo wir Kinder Gottes sind, wenn doch die Menschen Jesus damals sahen mit all dem, was sie tat, was er tat und was er redete, hätte doch gesamt Israel ihm folgen müssen. Denn Jesus sagt, wenn ihr schon nicht meinen Worten glaubt, dann glaubt doch den Taten. Also was fehlt euch? Beides ist immer vorhanden. Entweder fielen sie ihm zu, oder sie merkten, das ist ein anderes Leben, was eigentlich auch uns gegeben werden soll. Wir wollen es aber nicht. Darum sagte Jesus zu ihnen, ihr wollt nicht zu mir kommen. Und in derselben Situation stehen auch wiedergeborene Gläubige. Und Petrus schreibt diesen, die in der Diaspora waren und erlebten aufgrund ihres Glaubens an Jesus Christus viele Widerstände. Nicht nur im gesellschaftlichen Leben, sondern auch im Arbeitsleben. Sie wurden vielleicht gedrückt und gedrängt, verachtet, man ignorierte sie, man legte ihnen arbeitsmäßig vielleicht noch mehr Lasten auf als anderen. Und sie verwunderten sich, es sollte uns doch besser gehen jetzt mit Jesus. Jetzt geht es uns plötzlich auch schlechter an manchen Punkten. Weil dieses neue Leben Scheidung und Entscheidung hervorruft. Etliche fallen euch zu und andere lehnen euch ab. Das ist aber Gnade, wenn ihr in den Fußstapfen Jesu bleibt. In Johannes 15, nachdem der Herr diese wunderbare Gemeinschaft Weinstock und Reben erklärt hat, und auch die Sendung der Jünger deutlich gemacht hat, dass sie gesandt worden sind, jetzt nun aus dieser Gemeinschaft in diese Welt zu gehen und das Evangelium zu verkündigen. Da heißt das dann in Vers 20 und weitere, gedenkt an das Wort, das ich euch gesagt habe. Der Knecht ist nicht größer als der Herr. Wenn sie mich verfolgt haben, werden sie euch auch verfolgen. Also in den Fußstapfen Jesu passiert genau das, was dem Herrn auch passiert ist. Haben sie mich verfolgt und ihr lauft in meinen Fußspuren, werden sie euch auch verfolgen. Haben sie aber mein Wort gehalten, so werden sie, wenn ihr in den Fußspuren des Herrn bleibt, auch euer Wort halten. Das alles werden sie euch tun, um meines Namens willen. Also hier diese ganz enge Beziehung. Eigentlich macht ihr etwas Gutes und es wird euch böse angekreidet. Warum? Nicht, weil ihr tatsächlich was Böses getan habt, sondern weil das neue Leben sichtbar geworden ist in euch. Jesus wird abgelehnt in euch. Nicht eure gute Tat, sondern die Provokation, zu diesem neuen Leben auch kommen zu sollen. Dies wird abgelehnt. Das tun sie euch um meines Namens willen, denn sie kennen den nicht, der mich gesandt hat. Und wenn ich nicht gekommen wäre und hätte es ihnen gesagt, so hätten sie ja keine Sünde. Nun aber können sie nichts vorwenden, um ihre Sünde zu entschuldigen. Wer mich hasst, der hasst auch meinen Vater. Also da greift eins in das andere. Wenn wir in der Nachfolge Jesu bleiben, werden wir auch diese Ablehnung erleben, die Jesus abgelehnt hat, und werden aber auch die Freude erleben, die Jesus erfreut hat. Hätte ich nicht die Werke getan unter ihnen, die kein anderer getan hat, so hätten sie ja keine Sünde. Nun aber haben sie es gesehen und doch hassen sie mich und meinen Vater. Also um diese enge neue Beziehung geht es und die soll immer wieder überprüft werden, ob sie noch vorhanden ist. Denn zuvor sagt Petrus, na ja, wenn ihr schlechte Werke tut, dann habt ihr keinen Ruhm. Dann ist es richtig, dass man euch verfolgt oder bedrängt. Aber wenn ihr um guter Werke willen verfolgt wird, das ist Gnade. Und das ist nichts Besonderes. Denn das gehört zu den Fußstapfen Jesu, zu dem Weg, den er vorgezeichnet hat. Also verwundert euch nicht, wollte er hier sagen, wenn ihr um Wohltat willen leidet. Dieses Leiden wegen des Guten ist uns auferlegt, ist in unserer Berufung vorhanden. Wir wollen Jesus, der das Leben ist, darstellen. Und auch hier hat Paulus an die Philipper geschrieben, dass er sich freut und dankbar ist. Und die Philipper, wir haben das ja uns schon öfter gesagt, war eine Gemeinde, die in Leiden gewachsen ist und immer wieder Leiden empfangen hat. Und zu denen schrieb auch Paulus, dass er dankbar ist, dass sie in dem Leiden festgehalten haben, aber auch erkennen sollen, dass das einfach dazugehört. In Vers 29 und 30, ich lese mal Vers 27, wo die Aufforderung ist, wandelt nur würdig des Evangeliums Christi. Damit, ob ich komme und euch sehe oder abwesend von euch höre, ihr steht in einem Geist und in Einmütigkeit mit uns zusammen und kämpft für den Glauben des Evangeliums. Denn in Vers 29, euch ist es gegeben, und jetzt wieder die Verbindung, um Christi willen. Um Christi willen. Nicht allein, dass ihr an ihn glaubt, sondern auch um seinetwillen leidet. Und ihr habt denselben Kampf, den ihr an mir gesehen habt und nun von mir hört. Gleiches auch in 1. Thessalonicher 3. Diese Gemeinde oder überhaupt alle Gemeinden waren immer angefochten und wunderten sich teilweise darüber, warum Gott denn nicht eingreift. Es gehört zum Leben der Gläubigen, auch um guter Taten willen zu leiden. 1. Thessalonicher 3, 1 bis 3 und 4 dann noch. Da heißt es, darum ertrugen wir es nicht länger, also Paulus war ferne in Athen, und beschlossen, in Athen allein zurückzubleiben und sandten den Timotheus zu euch, unseren Bruder und unseren Mitarbeiter am Evangelium, euch zu stärken und zu ermahnen in eurem Glauben, damit nicht jemand wankend würde in diesen Bedrängnissen. in diesen Bedrängnissen. In den Versen zuvor wird ja von diesen Bedrängnissen gesprochen, die sie erleiden mussten um des Evangeliums willen. Damit aber nicht jemand wankend würde in diesen Bedrängnissen, denn ihr wisst doch selbst, dass uns das bestimmt ist. Paulus will also sagen, vergesst nicht, dass ihr dazu bestimmt seid, in den Fußspuren Jesu auch um der guten Werke willen zu leiden. Denn schon als wir bei euch waren, sagten wir es euch voraus, dass Bedrängnisse über uns kommen würden, wie es auch geschehen ist und wie ihr wisst. Paulus tröstet uns mit dem Hinweis, dass diese Leiden um Jesu willen ja nicht aufzuwiegen sind oder schwerer wiegen als das, was wir empfangen haben in der Neugeburt zum ewigen Leben. In Römer 8, Vers 18, ja, ich achte die Leiden der Zeit nichts gegen die Herrlichkeit. Mit anderen Worten, das, was wir aber empfangen haben schon hier durch die Gabe des Heiligen Geistes, ist kräftiger als die kleinen Leiden in der Nachfolge Jesu. Der Herr selbst ist das größte Vorbild in diesem Leiden. Er litt ja nicht nur wegen der Wahrheit, die er verkündete, sondern er litt um unserer Sünden willen, obwohl er gar keine hatte, nahm er unsere auf sich und ließ das Leiden aufgrund der Sünde zu. Aber schon in 1. Mose 3,15 wurde ja gesagt, dass er den Sieg behalten würde, trotz des Leidens. Trotz dessen, dass der Satan, die Schlange, diesem Samen des Weibes in die Ferse stechen würde. Das sind die Anfechtungen. Aber er wird dem Teufel, der Schlange, den Kopf zertreten. Der Stich aber in die Ferse wird nicht ausbleiben, weil die Wahrheit und die Kraft Gottes größer ist als jedes Leid. Obwohl Jesus auch für unsere Sünden gelitten hat, der Gerechte für die Ungerechten, der unsere Sünden selbst hinaufgetragen hat an seinem Leibe auf das Holz, damit wir, der Sünde abgestorben, der Gerechtigkeit leben, durch seine Wunden seid ihr heil geworden. Denn ihr wart ja zuvor auch irrende Schafe. Weil er nun alles erduldete im Leiden, sind wir auch berufen, mitzuleiden auf seinem Weg. Der Herr wurde also gescholten, er hat nicht wieder gescholten, er hat es alles erduldet. Er wurde geschlagen, er hat nicht wieder geschlagen, er wurde gegeißelt, hat nicht wieder gegeißelt, er hat nicht anderen die Dornenkrone aufgesetzt, sondern er betete für den Nächsten, für die Feinde. Er erlitt all das geduldig und trug den Sieg davon. Alle diese Leiden um des Guten und auch um des Bösen willen aus unserer Sünde heraus sind letztlich zu einem Sieg, zu einem Triumph geworden. Wir sind berufen, genauso zu handeln und darin festzubleiben. Die Freudigkeit zur Nachfolge soll also nicht geschmälert werden. Wir sollen nicht vergessen, dass wir ohne Jesus auch, wie sagt Petrus, irrende Schafe waren. Schafe, die überhaupt gar nicht wussten, wo es lang geht. Das sollen wir nicht vergessen. Nur in den Fußspuren Jesu sind wir auf dem richtigen Weg. Vorher waren wir auch irrende Schafe, sind aber nun bekehrt zu den Wegen des Herrn. Und das sind die guten und die siegreichen Wege. Wir sollen daran denken, dass wir im Laufen in den Fußspuren Jesu anderen zum Segen und zum Heilsanstoß werden. Diejenigen, die noch irrende Schafe sind, sie sollen auch in die Fußspuren Jesu gerufen werden. Darum sollen die widrigen Umstände uns nicht von dem einfältigen Glauben und der einfältigen Nachfolge Jesu abhalten, sondern der Aufblick zum Herrn soll bleiben. Ich lese uns noch einmal den Text. Dazu seid ihr berufen, da auch Christus gelitten hat für euch und euch ein Vorbild hinterlassen, dass ihr sollt nachfolgen seinen Fußstapfen. Er, der keine Sünde getan hat und in dessen Mund sich kein Betrug fand, der nicht wieder schmähte, als er geschmäht wurde, nicht drohte, als er litt, er stellte es aber dem anheim, der gerecht richtet, der unsere Sünden selbst hinaufgetragen hat an seinem Leibe auf das Holz, damit wir der Sünde abgestorben, der Gerechtigkeit leben. Durch seine Wunden seid ihr heil geworden, denn ihr wart wie die irrenden Schafe, aber ihr seid nun bekehrt zu dem Hirten und Bischof eurer Seelen. Darum, wenn ihr um guter Taten willen leidet und es ertragt, das ist Gnade bei Gott. Soweit zu diesen mahnenden, aber auch tröstenden und wegweisenden Versen, die uns hier der Apostel Petrus geschrieben hat, ja allen Gläubigen, die in Zeiten der Not und der Anfechtung stehen.